Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich sehr auf Dr. Judith Reusch. Wir treffen uns gerade virtuell sozusagen und sie ist im schönen Mallorca. Ich bin im heute ein bisschen regnerischen Deutschland und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen, denn wir reden über ein ganz tolles Buch, was sie veröffentlicht hat und das heißt Gretas Männer und es geht um ganz viel, um die Liebe zur Kleidung, um die Liebe zum Nähen, um die Liebe zu sich selbst und um das falsche wahrgenommen werden, würde ich sagen, von der Gesellschaft oder auch von der eigenen Familie in Sachen Beziehungen. So, jetzt habe ich so ein bisschen Blödsinn erzählt, aber ich freue mich erstmal, Judith, dass wir die Zeit füreinander gefunden haben und ich freue mich total, dass du bei mir im Podcast bist.
Hallo, liebe Nicole. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin total geehrt, dass ich hier sein darf und freue mich sehr auf unser Gespräch.
Gretas Männer. Fangen wir doch damit mal an. Das ist ja ein Titel, da stellt man sich ja ganz, ganz, ganz viel vor. Warum hast du diesen Titel gewählt?
Ei, da habe ich ganz lange darüber nachgedacht, wie ich das benennen soll. Es wird auch am Ende des Romans ja auch so ein bisschen beschrieben, wie es zu diesem Titel kam. Warum habe ich den Titel gewählt? Das Naheliegendste ist natürlich, Greta hatte 5 Männer. Also das ist ein Roman über eine Frau, die 5-mal verheiratet gewesen ist, die 4-mal verwitwet war und dann mit dem 5. Mann, also am Anfang der Geschichte, lernt man sie als eine 87-jährige Frau kennen. Und zu diesem Zeitpunkt ist sie 4-mal verwitwet und mit dem 5. Mal verheiratet. Deswegen hat sie natürlich sehr viel zu berichten und sie berichtet auch in diesem Roman über ihre Männer. Und deswegen war es so das Naheliegendste zu sagen, ich benenne diesen Roman Gretas Männer. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass der Verlag da auch mitgezogen hat. Das war mein Wunschtitel und der wurde auch tatsächlich genommen. Also da, ich finde, der passt auch ganz gut zur Geschichte. Es geht eigentlich aber, und das ist so die Krux an diesem Titel, es geht auch um die Männer, aber in erster Linie geht es natürlich um Greta. Also Greta, die eine ganz, ganz besondere Frau gewesen ist. Ja.
Sie wird auch unterschätzt oder beziehungsweise falsch eingeschätzt von ihrer Tochter und von ihrer Familie. Da gibt es Personen, die sich abgewendet haben und die auch nichts mehr mit ihr zu tun haben wollen, weil man sie so für eine schwarze Witwe hält, ne? Also eine Frau, die quasi die Männer sich immer genommen hat, ganz schnell hintereinander und da nicht mit gut umgegangen ist und hinterher löst sich auf, wie die wahre Geschichte ist. Aber grundsätzlich ist es ja ein interessanter Anfang für einen Roman. Hat er irgendwelche echten Berührungspunkte mit deinem Leben oder deiner Familie?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die mir sehr häufig bei den Lesungen gestellt wird. Wenn ich dann in die Runde frage, haben Sie noch Fragen zum Thema, dann wird immer gefragt, wie viele Männer hatten Sie denn schon, Frau Reusch? Hat das etwas, ist das irgendwie autobiografisch? Nein, kann ich verneinen. Also tatsächlich gibt es weder in meiner Familie eine Frau, die öfter als 2-mal verheiratet gewesen wäre, noch bin ich selber. Das hat einen ganz anderen Ursprung. Diese Geschichte ist tatsächlich aber eine sehr lustige. Ich saß in einem Zug. Ich fahre sehr, sehr gerne Zug und ich beobachte unglaublich gerne Menschen. Ich bin kein Mensch, der gut lesen kann, wenn drumherum Trubel herrscht. Es gibt ja Leute, die können so abtauchen in eine Lektüre. Das kann ich nicht gut. Also wenn ich lese, brauche ich Ruhe dazu. Deswegen kann ich im Zug nicht lesen. Und in diesem Zugabteil saßen mit mir 2 ältere Damen. Und ich war natürlich sofort Feuer und Flamme, habe gedacht, super, ich kann wieder Leute beobachten. Und diese 2 älteren Damen, die werden so bestimmt schon an die 70, 75 gewesen sein. Ganz zauberhafte ältere Damen mit viel Geschichte im Gesicht. Und die haben sich über eine abwesende Freundin unterhalten. Und diese Freundin hat es gewagt, zum 3. Mal zu heiraten, und zwar im hohen Alter von Ü70. Und es wurde in allen Facetten über diese Frau, die ja eine Freundin gewesen ist, hergezogen. Fürchterlich hergezogen. Kein gutes Haar an dieser armen Frau gelassen. Und das ist so etwas, das wurde mir dann im Laufe dieser Zugfahrt auch bewusst, dass wir Frauen leider nach wie vor in der Denke der Menschen, in der Wahrnehmung von Menschen nicht gleich behandelt werden. Wenn Männer mehrere Frauen haben, dann wird ihnen das eher mal verziehen oder sogar irgendwie ja anerkannt, dass sie es also geschafft haben, mehr als eine Frau zu bezaubern. Bei Frauen wird da sofort irgendwie Promiskuität, Untreue, ne, unterstellt. Es wird fehlende emotionale Tiefe unterstellt, moralische Fragwürdigkeit unterstellt. Man bezeichnet sie als flatterhaft, als unstet. Man sagt, sie lieben nicht genug, ne? Über den Tod hinaus. Es wird immer von uns erwartet, wenn der Mann stirbt, dann müssen wir gefälligst über den Tod hinaus diesem Mann treu sein. Und das wurde mir dann bewusst und ich fand das so schade, dass sogar diese zwei Freundinnen der Frau, der abwesenden Frau, auch so urteilen. Und damals in diesem Zug habe ich gedacht, so, wie müsste denn eigentlich die Geschichte über eine Frau aussehen, der man das verzeiht? Wie müsste eine Frau konstruiert werden oder erdacht werden, bei der man denkt, ja, hier macht es Sinn oder hier verzeihe ich es ihr oder hier unterstelle ich ihr nicht Promiskuität oder Untreue? Und dann kam so allmählich der Gedanke auf, ich schreibe einen Roman eben über genau diese Situation. Und dann dachte ich, also drei Männer reichen nicht. Wir machen das gleich mal, ne? Wir geben der Greta fünf Männer. Und dann schauen wir mal, wie wir da eine Geschichte draus machen können. So ist die Idee zu Greta entstanden. Und ich hoffe, dass es mir tatsächlich gelungen ist, zumindest bei der Figur von Greta, diese Unterstellungen aus dem Weg zu räumen und einfach mal uns nachdenken zu lassen, wie urteilen wir denn, wie schnell urteilen wir über Frauen oder generell über Menschen, die vielleicht auch im hohen Alter sagen, ich habe mich nochmal verliebt, was ist denn toll? Wie toll ist das denn bitte, wenn man sich mit über 70 nochmal sagt, Mensch, da ist noch jemand, der reißt mich so vom Hocker, den heirate ich nochmal, egal wie alt ich bin. Das finde ich einfach zeugt von einer sehr großen emotionalen Größe und eben nicht von einer emotionalen fehlenden Größe. So.
Auf jeden Fall. Ich finde auch, ich glaube, wenn du sagst, die Damen, die du beobachtet hast, die du belauscht hast, waren schon so über 70, dann haben sie natürlich auch ein Weltbild, ein recht konservatives Weltbild mit aufgesaugt, vielleicht noch nicht reflektiert. Aber sie haben es mitgenommen und das war ihre Denke, ne? Wie kann sie nur in diesem Alter und überhaupt noch mal ein drittes Mal? Das ist ja fürchterlich. Ich denke, junge Frauen, die vielleicht jetzt 20, 30 sind, die werden das anders sehen und die werden das auch anders beurteilen. Nichtsdestotrotz herrscht in unserer Gesellschaft da noch ein Riesenunterschied, wie du gesagt hast, dass man Männern das eher so verzeiht, weiß ich nicht, oder sogar noch cool findet und bei Frauen da kritischer dran geht, wie man ja bei allen Sachen fast bei Frauen kritischer dran geht. Ja. Mir ist aber auch nochmal eingefallen, dass ich auch so, also zum Beispiel ist mir Meryl Streep eingefallen. Ich glaube, sie war auch über 25 oder 30 Jahre mit ihrem Mann verheiratet und hat sich vor 2 Jahren haben die sich getrennt. Sie ist auch über 70 und die haben sich getrennt. Ich weiß im Moment nicht, ob es neue Partner gibt, aber mich hat auch diese Nachricht überrascht, weil auch das hört man nicht so oft. Und ich finde es eigentlich auch total gut zu sagen, jetzt haben wir unser Leben gehabt. Das ist alles Spekulation. Ich weiß nicht, wie die Beweggründe waren. Aber es scheint eine Trennung in beidem Sinne oder also kein Schlachtfeld gewesen zu sein. Weißt du was, das passt mir nicht mehr. Und ich habe auch echt gesagt, so keine Lust, die nächsten 15 oder meine letzten 15 Jahre noch mit dir zu verbringen. Ich entscheide mich nochmal für eine Scheidung und möchte alleine oder anders weiterleben. Ich finde das eigentlich richtig cool, weil auch da, wenn wir jetzt nochmal ein paar Jahre zurückgehen, ein paar Jahrzehnte, wäre das auch, dass du bleibst für immer zusammen, egal wie schlecht die Beziehung ist, ja. Dann pflegst du deinen Mann, dann ziehst du das durch quasi und du musst die aufopfernde Frau sein. Und es ist eigentlich übel, dass wir uns Frauen da so krass beurteilen, beziehungsweise verurteilen und ihr das nicht gönnen, weil wer weiß, die beiden Damen im Zug, vielleicht sind die auch schon 40 Jahre verheiratet und alles ist ausgelutscht, lahm, der Mann ist immer nur in seinem Hobbykeller, man macht aber eine Reise mit seiner Freundin in der Bahn, so, ne? Also leben sowieso parallele Leben, aber man bleibt, weil man sich da einfach gedacht hat, das muss so sein, anstatt auch nochmal was Neues zu planen. Und das muss ja auch nicht mal eine neue Beziehung sein. Es könnte ja auch einfach sein, dass man sagt, weißt du was, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, jetzt deine Unterwäsche oder deine Socken zu waschen. Ich möchte jetzt einfach für mich sein. So. Und das ist irgendwie heftig, dass man das so anders sieht.
Und ich glaube, diese Denke im Kopf besteht nach wie vor. Und ich merke auch, dass sehr häufig noch diese Vorstellung, der eine Partner ist es und der bleibt es bis zum Ende des Lebens, auch in den Köpfen von jungen Menschen nach wie vor verhaftet bleibt. Das ist natürlich eine unglaublich schöne Vorstellung. Aber was man sich vielleicht auch noch nicht klar macht als junger Mensch, ist, dass man ja auch im Leben unterschiedliche Phasen durchläuft und es vielleicht auch Phasen geben kann im Leben, wo es dann nicht mehr matcht mit diesem Partner. Und es kann jeder machen, wie er will. Ich finde nur, wir sollten einfach, oder es wäre schön, wenn wir einfach da sehr viel offener damit umgehen würden, wenn sich ein Mensch so oder anders entscheidet, ja, und sagt, hey, Hauptsache, er ist glücklich. Hauptsache, er verfolgt so sein Lebensziel und versucht mit der kurzen Lebenszeit, es geht so wahnsinnig schnell. Ich bin schon über 50. Ich finde, es ist irgendwie so schnell gegangen. Ja. Wenn ich es meinen Töchtern gegenüber erwähne, dann gucken die mich mit ganz großen Augen an und denken so, den kann es gar nicht schnell genug gehen, erwachsen zu werden. Aber unsere Zeit ist begrenzt und ich denke, man muss wirklich das Beste daraus machen. Und das gilt ja auch für beide Partner, ne? Also auch für den Mann. Vielleicht ist die Frau genauso unbequem geworden. Und dann zu sagen, hier, ich ziehe einen Schlussstrich und ich schaue nach vorne und ich schaue mich um und vielleicht bin ich alleine glücklicher oder ich bin, ne? Es ist einfach so diese Offenheit im Kopf, die muss eigentlich noch ein bisschen, die darf gerne noch etwas mehr reifen in unserer
Köpfe. Total. Ich habe letztens ein Interview zum Thema, eine Podcast-Folge zum Thema Trauern, also wie Männer trauern gemacht mit Martin Kreuels, auch ein ganz faszinierender Mensch, der sich mit dem Thema Männertrauer beschäftigt. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, dass einfach statistisch gesehen, weil er das auch schon seit vielen Jahren auch biologisch und aus sozialen Aspekten beobachtet und auch Daten erhebt, Männer, die ihre Frau verloren haben und innerhalb der nächsten 2 Jahre eine neue Partnerin nach dem Tod finden, die leben länger und gesünder. Das hat mit vielen Sachen zu tun, einfach weil eine Frau gut für einen Mann ist, auch eben in Sachen Ernährung, Gesundheit und so weiter, aber auch Seele. Und er hat in dem Kontext auch gesagt, dass es oft den Männern so dann übel genommen wird von der Gesellschaft. Mensch, er hat noch nicht mal 2 Jahre gewartet, hat er schon eine neue. Aber tatsächlich ist das auch aus dieser Sicht ein Überlebensmechanismus, so, ja. Und man würde vielleicht sagen, schade, er sollte doch bis zum Ende trauern und er hat sie so geliebt, die große Liebe, die kommt nicht mehr wieder. Das mag sein, aber für den Mann ist es besser, wenn er sich wieder bindet. Obwohl man vielleicht sagen würde von der Romantik her, du musst jetzt bis zum Lebensende unglücklich sein, so ungefähr. Aber fand ich auch einen interessanten Aspekt. Ich möchte aber noch auf was anderes zu sprechen kommen, weil in dem Buch geht es ja nicht nur um die Männerbeziehungen, also Greta und ihre Männer, sondern auch um die Beziehung zwischen Greta und ihrer Tochter. Und diese Beziehung ist nicht gut. Und die Tochter nimmt ihr das sehr, sehr übel und hat sich von ihrer Mutter losgesagt und will auch erstmal nichts von ihr hören. Und warum hast du dir, also wie waren deine Gedanken dazu? Also warum hast du dich für diese Konstellation zwischen Mutter und Tochter entschieden? Die ja auch, ich will nicht zu viel spoilern, aber auch, man wünscht sich so sehr eine Aussprache der beiden, die ist aber schwierig.
Ja, das war quasi der zweite Gedanke, den ich dann, den ich hatte, nachdem ich Gretas Figur so vor Augen hatte. Wie müsste die sein? Wie muss eine Frau sein, die eben, oder wie könnte eine Frau aussehen, die 5 Ehemänner, mit 5 Ehemännern verbandelt war? Und was aber auch, was macht das mit der Familie? Wir treffen vielleicht so auf Social Media oder so immer wieder Geschichten, mit Geschichten in Berührung, wo diese Patchwork-Familie traumhaft zusammenarbeitet. Ja, also, und es super gut funktioniert. Aus den unterschiedlichsten, der Mann bringt Kinder mit, die Frau bringt Kinder mit. und dann haben sie noch gemeinsam Kinder und dann adoptieren sie noch eins und alles ist super, ja. Diese Geschichten mit diesen Geschichten, die schauen wir uns wahnsinnig gerne an, weil wir sagen, schau mal, wie wunderbar das ist. Es geht dort zu wie auf Bulabu. Das Thema ist nur, dass das natürlich auch so eine Wunschvorstellung ist. Es geht eben nicht immer gut. Und ich wollte Gretas Geschichte eben auch um diese Facette bereichern. Im Fall von Gretas Familienkonstellation ist es nicht gut gegangen. Marie, also Gretas Tochter, hat diese vielen Männer nicht mal ebenso gut weggesteckt. Sie kam damit nicht gut zurecht. Sie hat einen dieser Männer ganz besonders geliebt, als ihren Vater geliebt. Und als er dann gestorben ist, also man muss dazu sagen, Greta hat sich von keinem dieser Männer getrennt. Sie sind gestorben. Ja. Und als einer dieser Männer gestorben ist, den Marie so besonders als Vater gesehen hat, hat sie das ihrer Mutter nicht mehr verziehen, dass die sich eben nochmal verheiratet hat. Und ich glaube, das ist so ein auch ein Ansatz zu denken, wenn ich nochmal heirate, dann ist es ein Ersatz für den fehlenden Mann. Und ich glaube, darin liegt die Krux der Sache. Es ist niemals, es kann niemals ein Ersatz sein. Es ist ein Zusatz, es ist ein neues Kapitel im Leben, aber es kann dir niemand deinen verstorbenen Partner ersetzen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nochmal heiratet und sagt, ich ersetze mir jetzt den toten, verstorbenen Partner, sondern er sagt, ich möchte ein neues Kapitel aufschlagen, ohne den anderen Partner in irgendeiner Form irgendetwas abzusprechen. Diesen Gedankengang hat aber Marie, also Gretas Tochter, nicht mitgemacht. Und das ist so die zweite große Überlegung, zu sagen, wie viel Rechte haben Mütter, dediziert Mütter auf ein eigenes Glück, auf ein selbstbestimmtes Glück, auf eine Form von Selbstliebe. Ja, hätte Greta irgendwann mal sagen müssen, zu Liebe von Marie, von meiner Tochter, werde ich nicht nochmal heiraten und verzichte dabei auf mein eigenes Glück. Oder ich sage, Marie ist jetzt erwachsen, also zu dem Zeitpunkt, als der eine Mann gestorben ist, den Marie als ihren Vater so sehr geliebt hat, war Marie eine erwachsene Frau. Das heißt, sie war jetzt kein Kind, sie musste sich jetzt nicht nochmal auf einen neuen Vater einstellen, aber sie musste eben einen neuen Partner an der Seite ihrer Mutter akzeptieren. Und das hat sie nicht getan. Und jetzt ist natürlich, das ist so eine Grundsatzfrage, wie lange ist man Mama? Wie lange ist man verpflichtet, zugunsten des Glücks des Kindes auf das eigene zu verzichten? Und das ist wieder die zweite Forderung der Gesellschaft an, nicht an Frauen, aber an Mütter. Eine Mutter ist zeitlebens Mutter. Und sie hat zeitlebens immer ihr eigenes Glück hinten anzustellen, zugunsten des Glückes der Kinder. Und auch das ist etwas, was ich einfach mal so in den Raum stellen wollte und mal hinterfragen wollte. Wie lange muss man das denn machen als Frau? Oder kann man nicht irgendwann mal sagen, guck mal, das Kind ist groß, es ist erwachsen, es führt ein eigenes Leben und ich möchte jetzt im hohen Alter nochmal heiraten, weil dieser Mensch mir gut tut. Das war so die Geschichte, die zweite Facette des Romans, die ich eben auch als Thematik mit einbringen wollte.
Das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, weil auch das ist halt so, dieser Mikrokosmos oder Mikrobeziehung, nämlich gar nicht Mikrobeziehung, sehr wichtige Beziehung, Kind-Mutter bleibt trotz Partnern oder Nicht-Partnern. Und auch da hat man natürlich nochmal als Kind einen bewertenden Blick auf seine Mutter. Ne? Bleiben wir jetzt mal bei der Mutter. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich für kein Also das ist für kein Kind erstmal ein super Gedanke, ah cool, da kommt jetzt ein neuer Mann oder neuer Partner. Ich glaube wahrscheinlich als Kind nochmal heftiger als Erwachsener, aber so wahrscheinlich so ein richtig tolles Gefühl wird es wahrscheinlich für kein Kind sein, obwohl natürlich man nicht nur Mutter ist, sondern auch ein Recht hat auf eine Beziehung, auf eine Partnerschaft. Und wenn das ein toller Mann ist, der Mutter gut tut, dann ist es ja super, aber es ist tatsächlich, das ist so ein richtig heftiges Thema. Also ich glaube, dass, oder auch junge Witwen, ich habe in meinem Bekanntenkreis zwei Frauen, die sind jung verwitwet mit kleinen Kindern. Und ich glaube, dass das auch so ein innerer Konflikt ist, wenn man sich dann nochmal binden möchte, also wenn die Trauer so ist, dass man irgendwann denkt, ich möchte und ich kann auch. Bei dieser einen Familie ist es so, dass es schon jetzt 12 Jahre vergangen sind und es gibt keinen neuen Partner. Bei der anderen Familie ist es jetzt 4 Jahre her, ist auch noch eine sehr junge Frau. Und da ist so die Frage, kann man sich das selber erlauben? Was werden die anderen denken? Was werden die Schwiegereltern denken? Oh Gott, ne, da kommen ja auch nochmal diese Sachen so zusammen. Darf ich das? Das sind diese ganzen Gedanken. Und wenn wir einfach vom Menschlichen sprechen, klar, selbstverständlich darfst du das. Und solltest du auch, wenn du jemanden findest und wenn du das Glück hast, dass wenn du jemanden findest, der dir gut tut und den du lieben kannst, der dich liebt, ist das ja wunderbar. Aber ich glaube, bis man das zulässt, vor sich und dann noch vor der Welt, da vergehen einige Gedankenstränge, denke ich mal.
Absolut. Und vor allen Dingen, das, was du gerade angesprochen hast, es ist eben nicht nur das eigene Kind und die eigene, sondern es ist die Gesellschaft, es sind die Schwiegereltern, es ist das Umfeld, das berufliche Umfeld. Jetzt hat die wieder einen neuen Mann. Das geht aber schnell, nicht wahr? Also weil die Leute dann auch die Zeit verfliegt, hatten wir ja vorhin das Thema. Das heißt also, die Leute nehmen gar nicht wahr, wie lange es schon, wie viele einsame Abende hat man denn schon verbracht? Wie oft hat man schon Weihnachten gefeiert und niemanden gehabt, an den man sich hat lehnen können? Wie oft hat man Geburtstag gehabt als Mama und es hat einen keiner in den Arm genommen? Das sind einfach so Dinge, das tritt ja gar nicht nach außen, sondern das macht man mit sich alleine aus in den eigenen 4 Wänden. Und das ist etwas, ja, muss man sich einfach immer wieder auch klar machen, dass diese Menschen, wenn sie gerade eben, wenn sie verlassen werden oder verwitwet sind, natürlich trauern sie, aber sie sind eben auch trotzdem furchtbar einsam. Sie haben ja offensichtlich sich irgendwann einmal entschieden, mit einem Partner zu leben und plötzlich ist dieser Partner nicht mehr da. Wie gehe ich damit um? Und wie viel darf ich mir selber zutrauen oder wie viel darf ich mir selber Selbstliebe schenken, wie wichtig bin ich mir selber, um zu sagen, über alle Hindernisse hinweg, die gesellschaftlichen, die familiären, die Erwartung meiner Ex-Schwiegereltern, ich mache das jetzt, denn es ist mein Leben und ich habe ja nur dieses eine. Ja.
Was glaubst du denn im Zuge deines Buches, Gretas Männer, hast du dir ja viele Gedanken gemacht, angefangen bei dem Gespräch der beiden Damen im Zug, über dieses Thema. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du das schade fandest, dass die Freundinnen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so über ihre Freundin, die mit über 70 sich nochmal gebunden hat und geheiratet hat, sich so ereifert haben. Ne? Was glaubst du denn, müsste verändert werden oder was müsste sich tun, damit das kein Thema mehr ist?
Ich glaube, es müsste mehr darüber gesprochen werden. Vielleicht mehr solche Bücher gelesen werden. Ich weiß es nicht. Ja, es müsste mehr vielleicht auch in den Medien immer wieder thematisiert werden, der Unterschied zwischen jemanden betrauern und vermissen und dann so diesen Ansatz, wenn man sich den neuen holt, dann ist er ein Ersatz, ja. So diese Denke klar zu machen in den Köpfen von Menschen. Ich glaube schon, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, in vielfacher Hinsicht, ob das jetzt bei der Akzeptanz von andersdenkenden Menschen ist oder anders gearteten Menschen oder wie auch immer, die anders leben möchten, andere Lebensformen für sich beanspruchen. Da sind wir schon sehr weit vorangeschritten und da bin ich jeden Tag dankbar dafür. Aber ich glaube, so diese Thematik des Verlassen werdens, des sich neu bindens, da waren wir schon mal weiter. Ja, also wir waren schon mal in den 70er Jahren schon mal weiter. Und wir sind da wieder einen Schritt zurückgegangen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Warum? Das finde ich schade, dass wir diesen Fortschritt, den wir schon mal hatten, so dieses Denken von die Liebe wird nicht weniger, wenn man sie teilt. Die Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man sie teilt, ja. Es wird, und es gibt auch dieses Gespräch in Gretas Männer zwischen Marie und Greta, wo Marie sagt, ich will dich nur für mich allein. Und Greta sagt zu ihrer Tochter, ich bin aber kein Keks. Also meine Liebe ist nicht wie ein Keks, den, wenn ich teile, wird für dich ein kleineres Stück übrig bleiben. Meine Liebe zu dir ist unendlich, ja. Und wenn ich sie teile, dann wird dein Anteil nicht kleiner. Und diese Denke in die Gesellschaft hineinzutragen, ich glaube, das geht nur, indem man es immer wieder thematisiert. Aber ich glaube, das ist ein so unwesentlicher Aspekt, dass so diese verwitweten, verlassenen Menschen haben eine viel zu kleine Lobby. Also da geht keiner auf die Straße und sagt so, ja, bitte, lass uns mal über diese Leute sprechen, die alleine zu Hause sitzen. Die sitzen eben alleine zu Hause und trauern und sind einsam und gehen nicht auf die Straße und erheben nicht ihre Stimme, sondern leiden leise vor sich hin. Und es ist schade. So.
Das stimmt. Sie und wahrscheinlich ist das auch immer in den meisten Fällen mit ein bisschen Scham behaftet, sodass man das auch nicht so an die große Glocke hängt quasi. Ne? Es müsste mehr Berichte geben. Ich bin endlich glücklich. Nach 5 Jahren habe ich endlich wieder jemanden gefunden. So. Und ich schäme mich nicht, sondern ich bin frei und meine Kinder akzeptieren das. Also solche Berichte gibt es ja gar nicht. Also es ist ja immer, jetzt wenn es jetzt um Promis geht, oh, da die neue Stiefmutter oder der neue Stiefvater, alles ganz schlimm und man will immer diese Geschichten hören. Aber es ist ja schön, wenn es auch klappt und auch für alles einfach. Aber genau, es geht, glaube ich, so, wenn wir eine Überschrift über unser Gespräch bis jetzt in den vielen Facetten finden müssten, wäre das Wort Erlaubnis, erlauben, denke ich, auf jeden Fall mit dabei. Ne? Man muss es sich selber erlauben und man muss es den anderen erlauben, wohlwollend.
Genau. Also ich glaube, in diesem den anderen erlauben liegt schon ein sehr, sehr großer Anteil, weil wenn man macht sich das immer gerne so vor, man sei so selbstständig und unabhängig von der Meinung anderer. Aber wenn man dann so ganz, ganz tief in sich hineinhorcht, dann möchte man eben doch auch angenommen werden. Gesellschaftlich, familiär, man möchte bestätigt werden. So ganz ohne lebt es sich sehr, sehr viel schwerer. Und insofern denke ich, diese Akzeptanz von der Gesellschaft spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wenn das öfter thematisiert werden würde, dann wäre es normaler. Dann wäre es auch akzeptierter. Und wir sehen das ja eben in anderen Bereichen, dass es durchaus geht. Dinge, die vor einigen Jahren noch ein Aufsehen erregt haben, sind mittlerweile mehr in diese Akzeptanzrichtung gegangen. Und vielleicht müsste man einfach in dieser Hinsicht auch nochmal zumindest mal bei sich selber vor der eigenen Hütte kehren und sagen, so, wenn das nächste Mal eine Freundin kommt und sagt, ich habe einen neuen Partner gefunden, nicht gleich stutzig reagieren und sagen, aber der letzte ist doch erst 2 Jahre her. Ne? Ich denke immer irgendwie so in so großen Familienfesten. Also wenn jemand mir sagt, ich bin seit 4 Jahren alleine, dann denke ich immer, 4-mal alleine Silvester, 4-mal alleine Weihnachten, alleine Ostern, alleine Geburtstag. 4-mal alleine regnerischer Nachmittag an einem Sonntag. Natürlich trifft man sich mit diesen Menschen mal, ja, aber das ist dann ein Abend, während ich dann nach Hause zurückkomme und da ist mein Mann und meine Mädels sind nicht mehr da, weil sie jetzt schon erwachsen sind, aber immerhin habe ich jemanden, dem kann ich von diesem Ereignis erzählen. Geht diese Person nach einem tollen Abend mit mir nach Hause und bleibt für sich. Und das ist so, denke ich, das sind 4 Jahre wahnsinnig lang. Das sind auch 2 Jahre lang. Und sich das klar zu machen, was das bedeutet, wenn jemand ganz alleine wohnt, wenn er das möchte, alles gut. Aber wenn er für sich entscheidet, ich möchte jetzt nach 2 Jahren einfach einen neuen Partner und da ist jemand, da matcht es total, dann muss man doch sagen, oh, ich freue mich so für dich. Wie toll ist das denn? Bitte kommt beide zum Abendessen. Wir feiern gleich. Ich will den kennenlernen. So muss es doch gehen. Ja.
Total, das wäre eine schöne Reaktion. Aber was mich nochmal interessieren würde, Judith, warum glaubst du, dass das ganze Thema Gretas Männer mit Gregors Frauen nicht passieren würde? Also zum Beispiel, warum ist das bei Männern akzeptiert? Wie haben die das hingekriegt, dass das gesellschaftlich so ja alles klar ist?
Puh, ich glaube, das sind Jahrtausende geschichtliche Hintergründe, die da eine Rolle spielen. Die Rolle der Frau, die fehlende Akzeptanz der Emanzipation der Frau. Die Akzeptanz dessen, dass die Frau sich das erlauben darf, was ein Mann sich schon seit Jahrhunderten erlaubt, die ist einfach noch in der Denke der Menschen nicht verhaftet. Nach wie vor bei sehr, sehr vielen Trennungen kümmert sich dann die Mutter um die Kinder und nicht der Vater. Das heißt, es ist sehr häufig so, dass wenn sich Ehepaare oder Paare trennen, dass die Kinder bei der Mama bleiben. Das bedeutet, der Mann ist sehr viel freier, auch abends wegzugehen, eine neue Frau kennenzulernen. Und es wird ihn auch mehr verziehen. Ich erinnere mich an ein Vorstellungsgespräch, da war ich gerade Jungmutter geworden. Und meine Tochter war so 4 Monate alt. Ich bin also relativ bald wieder in den Beruf zurückgegangen. Und dann saß ich bei diesem Vorstellungsgespräch. Ich war top motiviert. Ich hatte mich kundig gemacht. Ich hatte mich informiert über den Arbeitgeber, den ich jetzt nicht nennen werde. Und dann fragte mich dieser Herr, ja, Frau Rosch, es passt alles wunderbar, aber ich sehe gerade, Sie sind ja ganz jung Mutter geworden. Wer ist denn jetzt bei dem Kind, wenn Sie arbeiten werden? Wie stellen Sie sich das vor? Und dann bin ich wirklich relativ wütend geworden, weil ich gesagt habe, wäre hier jetzt mein Mann an dieser Stelle gesessen, würden Sie ihm die gleiche Frage stellen? Und dann sagte er, nein, da ist ja dann die Mama da. Und dann ist mir wirklich die Hutschnur gerissen. Hallo? Manch, also diese Frage hat hier nichts zu suchen in diesem Vorstellungsgespräch. Das lassen Sie mal meine und die Sorge meines Mannes sein. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und das ist, ich glaube, das ist, mir hat das erst neulich eine Studentin an der Uni auch, die auch bereits Mutter ist, so kommuniziert, dass sich das nach wie vor nicht geändert hat. Dass nach wie vor die jungen Mütter gefragt werden, wer kümmert sich denn um das Kind? Und das ist natürlich so diese Grunddenke in unserer Gesellschaft. Deswegen wird einem Mann, wenn er sich eine neue Frau und ein neues Kind sucht, das wird ihm eher verziehen, weil man weiß ja, die neue Frau wird sich ja dann auch um das Kind kümmern. Das ist so dieses, wenn die Frau aber diesen Weg geht, dann wird da erstmal ganz genau hingeguckt. Und dann muss sie sich rechtfertigen. Die Frau muss sich irgendwie immer für alles rechtfertigen. Und das finde ich, die ich eben auch Mutter von 2 Töchtern bin, finde ich schon sehr traurig, dass sich das seit nunmehr 30 Jahren nicht verändert hat. Dass ich dieses Bewerbungsgespräch, das ich vor 20 Jahren hatte, dass meine Töchter höchstwahrscheinlich diese Frage auch beantworten werden müssen.
Es sei denn, sie treffen vielleicht auf eine Chefin,
was? Genau.
die selber Kinder hat und die weiß, wie das geht. Aber genau, das hat sich nicht verbessert. Das ist immer noch so tief verankert, dass die Mutter das machen muss. Und eine persönliche Frage, ist es zu dem Job gekommen? Hast du da angefangen oder nicht?
Nein. Nein. Er hat, es war ein Mann, der mich interviewt hat, er hat darauf bestanden, dass ich ihm eine Bescheinigung vorlege, wo das Kind, einen Krippenplatz. Die konnte ich aber nicht vorlegen. Ich bekam nämlich keinen Krippenplatz, denn die Krippe, jetzt wird es nämlich absurd, die Krippe hat mir gesagt, ich bekomme diesen Krippenplatz erst, wenn ich einen Arbeitsplatz nachweisen kann. Deswegen habe ich damals dann freiberuflich angefangen zu arbeiten, weil ich habe keinen Arbeitsplatz bekommen damals. Also es war eine absurde Situation.
Da hat sich die Katze in den Schwanz gebissen. Das so ist auch, ja, auch nochmal im System so. Ja, aber es ist ja auch so, dass wirklich, wenn Männer mit ihren Kindern unterwegs sind, kleinen Kinder, wenn man so, das finde ich, das kann ich sagen, so habe ich so in den letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahren mehr, beobachte ich mehr Männer mit Baby tragen. Also das hat sich zumindest in unserem Stadtbild auf jeden Fall verändert. Und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Aber wenn man tatsächlich Mutter ist und die Leute im Umfeld wissen, dass man Kinder hat und man ist mal unterwegs ohne, dann wird, wo sind denn die Kinder? Wer passt denn darauf auf? So, ne? Also dass das immer noch so ist. Ja, es ist schon dafür gesorgt. Macht euch mal keine Sorgen. Also meine Güte.
Ich habe es zu Hause an ein Stuhlbein gebunden und bin ganz schnell weggerannt. Also wirklich, sowas regt mich so auf, diese Frage. Also ja.
Das müsste man mal antworten.
Ja, genau.
Ich habe jetzt noch 20 Minuten, sonst wird's laut, sonst meckern die Nachbarn.
Wirklich wahr? Naja, gut.
Also wir brauchen mehr Geschichten, die positive Beispiele sind in Sachen Bindung, in Sachen nochmal heiraten nach einer Scheidung oder nach einem Verlust des Partners. Definitiv, da muss sich noch viel ändern. Und du hast auf jeden Fall schon mal einen Beitrag dazu geleistet mit Gretas Männern. Könnte es denn für dich auch eine Geschichte sein, dass man gerade über dieses Thema nochmal schreibt? Also Emanzipation der Mütter. Was dürfen Mütter? Was können sie sich erlauben? Wie können sie nochmal anders sein? Findest du das auch ein interessantes Thema? Oder lässt sich das schwer in einem Roman verpacken?
Ich glaube, also im Moment hat mich da noch nicht die Muse geküsst, aber es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und eines, das ich mir gut vorstellen könnte umzusetzen, weil ich, wie gesagt, nach wie vor denke, es könnte sich in dieser Richtung sehr viel tun. Wobei ich schon auch sagen muss, es gibt auch schon sehr großartige Literatur zu diesem Thema. Deswegen wäre vielleicht mein Buch dann nur eines unter vielen, aber es gibt, man muss sie nur finden, diese Bücher. Und es gibt schon auch sehr, sehr tolle Bücher zu diesem Thema, wie Mental Load einer Mutter, wie Verantwortung, schlechtes Gewissen, wie viel darf man sich erlauben, wie viel muss man aushalten, etc. Also da ist schon sehr viel auf dem Markt und ich denke, es ändert sich. Zumindest mal in den Köpfen der Frauen. Jetzt muss es nur noch mal allgemein in der Gesellschaft noch ankommen. Also ich finde, wir Frauen, wir haben schon ein sehr viel besseres Bewusstsein dafür entwickelt. Also wenn ich so mit meiner Mutter spreche, die jetzt fast 80 Jahre alt ist, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Na, also das ist, da gibt's schon Unterschiede. Also wir haben schon ein gutes Stück Weg hinter uns, aber es darf ruhig noch etwas besser werden. So.
Dem kann ich nur beipflichten. Es darf noch etwas besser werden. Und da machen wir jetzt auch zum Beispiel mit unserem Gespräch hier einen klitzeklitze-Mini-Beitrag. Denn alle, die dies hören, kriegen unsere Gedanken und unser Gespräch dazu in den Kopf und können sich weiter Gedanken machen, was man in seinem Bekanntenkreis vielleicht demnächst mal sagen oder denken könnte, wenn ja, eine Freundin vorbeikommt, die neu liiert ist oder sich hat scheiden lassen oder dass man einfach auch mal so ein bisschen an seine eigenen Gedanken und seine gerne mal schnell geformten Beurteilungen denkt. Ich glaube, das ist auch schon ein guter kleiner Anfang.
Absolut.
Liebe Judith, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Ich danke dir sehr für das schöne Buch. Ich empfehle es sehr, sehr, sehr. Gretas Männer, ein guter Titel. Man kann ihn sich gut merken. Und du bist ja auch, habe ich gesehen, zwischendurch auch immer noch mal auf Lesereise. Also ab und zu kann man dich auch noch mal live erwischen, oder?
Genau, also ich bin jetzt ab September bis Ende des Jahres noch mal, glaube ich, bei 12 oder 13 Lesungen, allesamt im süddeutschen Raum. Was aber nicht bedeuten muss, dass ich nicht auch mal in den Norden käme. Man muss mich einfach nur anfragen, dann komme ich. Dann setze ich mich in den Zug. Eine meiner Töchter studiert im hohen Norden. Das heißt, also dann besuche ich auch mal meine Tochter und dann komme ich auch mal nach Nordrhein-Westfalen oder so. Aber also im Moment, die nächsten Lesungen stehen an, die sind aber eher so im süddeutschen Raum. Aber da sehr, sehr zahlreich, genau.
Da wünsche ich dir ganz viel tolle Lesungen. Ich wünsche dir tolle Fragen und tolle inspirierende Gespräche und selbstverständlich ausgezeichnete Buchverkäufe. Alles zu Judith. Alles zu Judith findet ihr, schreiben wir euch in die Shownotes, wie ihr sie findet, wo ihr Links findet zu Lesungen und natürlich auch zum Buch. Und ganz lieben Dank, liebe Judith, für das Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir für die Einladung. Es war mir eine Freude und eine Ehre. Vielen, vielen Dank. Ich hätte jetzt ewig weitermachen können.
Ja, ich auch. Ich glaube, wir würden auch noch ein paar andere gute Themen finden. Aber vielleicht machen wir das ja auch nochmal.
Genau.
Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ein paar gute Einblicke bekommen oder vielleicht hat euch was zum Nachdenken angeregt, dann genau das sollte es sein. Danke dafür. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung oder ein paar Sterne oder eine schöne, nette Beurteilung. Freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Wenn ihr Themenvorschläge habt, bitte meldet euch. Ich freue mich immer über gute Impulse. Judith hat sich auch bei mir gemeldet. Das geht ganz einfach über Instagram zum Beispiel oder aber über meine Homepage www.nicolenoetzel.de. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet und wenn ihr Themen habt und wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt. Denn davon lebt dieser Podcast. Und ich kann euch nur sagen, ich kriege so viele schöne Rückmeldungen zu den unterschiedlichsten Themen, dass ein Gespräch bei Menschen so viel gebracht hat oder eine Lebenserfahrung so viel bewirkt hat und anderen Mut gemacht hat. Und das versuche ich eigentlich in jeder Folge, dass wir, egal welches Thema wir besprechen, dass auch wenn es problematisch ist, dass es etwas einen Weg daraus gibt, dass man es leichter haben kann. Und ja, diese Informationen versuche ich euch zu geben und wenn das klappt, freue ich mich. Also danke dafür, habt einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, bitte klopft euch mehr innerlich oder äußerlich auf die Schultern, denn ihr seid wirklich die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzl.